Passagen aus »Nur der Irrtum ist das Leben« von Renate Solbach. Halt, halt. Beim Joggen lässt er den Gedanken die Zügel locker. Zusammen mit den Endorphinen, die sein Körper ausschüttet und deren tägliche Dosis ihm inzwischen unverzichtbar ist, produzieren sie ein gutes Gefühl, suggerieren Power. Bah, diese englischen Modevokabeln machen sich langsam, aber sicher auch in seinen Sätzen breit. Noch einmal tief durchatmen, die grüne Lunge. Den Ausdruck hat er schon länger nicht mehr gehört. Das soziale Spiel, auch Gesellschaft genannt, hat sich tiefgreifend gewandelt und mit ihm die Formeln, die seine Mitglieder stimulieren, sie bei der Stange halten sollen. Die grüne Lunge, das Organ für die arbeitende Bevölkerung. Man kann den Wandel, der, ob das eine Frage des Alters ist, sein Tempo immer mehr zu erhöhen scheint, an den wechselnden politischen Vokabeln recht gut ablesen. Eigentlich ein Thema für eine Doktorarbeit. Wirklich hübsch, die Studentin. Sie hat seine letzten Sprechstunden. Wieder einmal läuft der Vertrag aus, die Habil ist immer noch nicht fertig und er hat nicht die geringste Ahnung, wie es weitergehen soll. Mit Glanz versehen und intelligent, sicher doch. Sie wäre die geeignete Kandidatin. Hat sie nicht gerade Examen gemacht und ist auf der Suche nach einer neuen Aufgabe? Merkposten. Die Nacht ist wohl nicht der tosende Erfolg geworden, den Greiner sich versprochen hat. Am Morgen erwacht er mit heftigen Schmerzen in der linken Kopfhälfte. Zu spät haben sie den Abflug geschafft, zu viel getrunken. Die Blonde steht in der Küche, immer noch kieksend, was ihm nun unendlich blöd vorkommt, und kocht, dem Geruch zu folgen, Kaffee. Die Schwaden ziehen. In letzter Zeit passiert ihm das häufiger. Mitten im Nachdenken über seine Arbeit gleitet er in solche Szenen. Mit den Sauf- und Anmachtouren muss es ein Ende haben. Das schadet nicht nur der Gesundheit. Warum hat Elvira ihn auch so schnöde verlassen? Der Auftritt, den sie vor ihrem Abgang hinlegte, ist ihm noch in unguter Erinnerung. Die Kollegen an der Uni verhalten sich, als leide er an einer ansteckenden Krankheit. Und auch Lützo, der Alte, wie er bei den jüngeren Hilfskräften und Assistenten heißt, ist sparsam geworden mit aufmunternden Worten und dem berüchtigten Schulterklopfen, das Greiner jahrelang abzustellen wünschte. Sie berechtigen zu den schönsten Hoffnungen, junger Mann. Ich setze auf Sie. Wie lange ist das her? Greiner schließt die Tür hinter sich, diesmal ganz leise und vorsichtig. Auf Zehenspitzen hat der G9 verlassen den kleinen Hörsaal, in dem Petra F., die ehemalige, muss er nun wohl sagen, Kollegin aus dem Nebenfach, an diesem Morgen ihren mitreißenden Vortrag hält. Er will auf gar keinen Fall Aufsehen erregen. Mitreißend ist weniger der Inhalt, das ist in seinen Augen abgestandenes Zeug, doch schick aufbereitet. Mitreißend ist die Präsentation, wirklich erste Sahne. Vom Outfit bis zum unangekränkelten Selbstbewusstsein stimmt einfach alles. Und die Studenten lassen sich sichtlich einfangen. Greiner eilt in die Cafeteria und bestellt einen doppelten Espresso. Ist es soweit? Beginnt er bereits, die Kollegen zu beäugen? Formt sich das, was er selber in seinen Hochzeiten ein Outcast-Bewusstsein genannt hat, mit naivem Stolz und, wie er nun erfahren muss, ein wenig voreilig von den Höhen seiner Vorschusslorbeeren herab? Eine glänzende Karriere hatte man ihm prognostiziert. Greiner saugt die frische Luft tief ein. Der alles umspannende Beton, das künstliche Licht in den Hörsaal- und Seminargebäuden erzeugen neuerdings binnen kurzem in seinem Gehirn einen anhaltenden Unterdruck, abgeschottet wie in einer Taucherglocke. In diesem Zustand lässt es nur minimale Bewegungen zu, sonst wird ihm schwindlig oder schwarz vor Augen. Entzugserscheinungen? Sicher. Das fehlende Joggen, zu dem er sich nicht mehr hat aufraffen können. Greiner blickt an sich hinunter. Sein Körper weist schon erste Spuren auf. Irgendwie labbrig und schlaff. Der Leib ist nicht die Hülle, ein Anderssein zum Ich außer ihm, sondern seine Weise zu sein. Nur so ist es zu verstehen, dass es leibliche Ausdrucksformen des sich ausdrücken müssenden Ich geben kann, die es selbst als genuin versteht, als für sich unverzichtbar erachtet und die ganz zu Recht, selbstverständlich, von anderen Individuen spontan als Äußerungen des Kerns erfasst werden. Nur so ist es auch begreiflich, dass es im oder auf dem Leib räumlich fixierbare Schmerz- oder lustvoll erlebbare Ereignisse als seine eigenen erfahren kann und muss. Es hat nicht einen Leib an sich, sondern es ist Leib in seiner körperlichen Erstreckung, Entfaltung und Determination. Zugleich aber ist es vom Leib, obwohl ganz in ihn eingesenkt, doch auch wesentlich verschieden. Sich dieses Leibes entledigen, reiner Gedankenfluss werden. Ein Fluss ohne Bett existiert nicht, ohne Gefäß zerrinnen die Gedanken ungedacht. Todesgedanken, Tod der Gedanken, Gedankentod, Tod verflossen, unverflossen. Es beginnt heftig zu regnen. Greiner steht mit ausgebreiteten Händen. Hilflos schaut er dem Wasser zu, das durch die Finger rinnt. Nicht zu halten. Kein Ergreifen hält es fest. Greiner wird übel, er erbricht sich. Lange und ausgiebig, bis nur noch grüner Schleim kommt, der gallig in der Kehle brennt. Jetzt ist auch sein Anzug beschmutzt. Hastig wischt er die Spuren des Erbrochenen mit einem zusammengeknäuelten Tempotuch, das er aus der Tiefe der Jackentasche hervorholt, weg. Er schaut wieder an sich hinunter und sieht einen Umschlag auf dem Boden liegen. Heiß durchfährt es ihn, der Brief der Mutter, den er vor ein paar Tagen erhielt. Er hebt ihn auf und zerreißt ihn zu winzigen Schnipseln, denen er mit einem heftigen Schwung die Freiheit verleiht. Wenn Carola ihn jetzt sehen könnte. Er wird das Erbe ausschlagen. Er muss es ausschlagen. Zu überwältigend das Vermächtnis, zu einschnürend die Hoffnungen und Wünsche. Er wird sich freilaufen. Carola wäre stolz auf ihn. Wo sie wohl sein mag, ob sie noch an ihn denkt, er wird versuchen, ihre Adresse herauszubekommen. Er wird ihr schreiben. Aber was? Das hat Zeit. Wenn es soweit ist, wird er es wissen. Die Selbstmordgedanken haben ihn auf den Boden der Realität zurückkatapultiert. Eine Realität, die er für sich neu gestalten muss. Er wird das alte Manuskript herausholen. In der Tiefe seines Schreibtisches liegt es begraben. Niemandem hat er es bis jetzt gezeigt. Nicht einmal Carola. Oh, sie hat ja gar keine Ahnung, wer er eigentlich ist. Aber er wird es allen zeigen. Zeuge wird er sein. Zeugnis ablegen von der Absurdität der Welt und der Grausamkeit des Betriebs, die einen in den Klauen hält und jedes Organ einzeln Stück für Stück auflöst. Nein, der Benzinkanister ist kein Weg. Jener Pfarrer, wie war sein Name doch gleich, Koldehoff oder so ähnlich, hatte ihn damals, als er noch las, Literatur, tief beeindruckt. Und die Sense war nicht für ihn gedacht. Er würde die Habil verbrennen und, selbstgefällig und innerlich erfrischt, macht er auf dem Absatz kehrt und eilt in Richtung seiner Wohnung, die früh begrabenen literarischen Ambitionen weiterverfolgen. Ein Roman soll es sein. Er wird sie alle beeindrucken, ganz, ganz tief. Die Auflagenzahlen rattern in seinem Geiste in schwindelerregende Höhen. Der fremde Ehrgeiz kann ihm gestohlen bleiben. Er wird seiner Berufung folgen. Das ist der sicherste Weg zum Erfolg. Schon sieht er den Nobelpreis aus der Ferne auf sich zuschweben, als ein heftiger Schmerz ihn durchzuckt. Im Fallen noch reißt er den Arm vors Gesicht. Das Letzte, was in sein Bewusstsein dringt, ist die Sirene des Krankenwagens. Die Freiheit des Bewusstseins ist keine feste, naturale Größe, die wie ein Himmelsgeschenk in Anspruch zu nehmen ist, sondern das langsam sich entwickelnde Produkt der Arbeit des sich überall hin ausbreitenden und konzentrierenden Geistes in seinen Ausgestaltungen, das seine Fantasien bezüglich der Überbrückung des Hiats zwischen Ich und Welt auszugestalten vermag.